Transpondercode 77. Der Podcast rund um Flugunfälle und deren Hintergründe. Mit Ina und Nadja.
Hallihallo, da sind wir wieder.
Hallo.
Ich bin wieder mit meinem Quietschestuhl am Start.
Ja, der wird auch bleiben.
Ja. Oh, herrlich. So, wir haben alles geschafft. Jetzt 14 Tage, endlich wieder neue Folge.
Ja.
Genau, und erstmal möchte ich mich bedanken, weil die Streaming-Zahlen sind im Moment richtig gut und ich freue mich, oder wir freuen uns da total drüber.
Ja, definitiv.
Dass ihr uns so fleißig hört. Ich muss aber noch was klarstellen zur letzten Folge, wo es um Lauda Air ging. Ich hatte ja gesagt, dass keine Flugzeuge mehr fliegen, die so lackiert sind, und ich muss das tatsächlich zurücknehmen. Mir ist nämlich durch Zufall eins untergekommen und dann habe ich mal gesucht und 2019 wurde ein Flugzeug zu Ehren von Niki Lauda nochmal in der Farbe lackiert. Ah, also auch mit dem großen Lauda-Symbol. Und
ja, aber gestorben ist, denke ich mal, danach.
Ja.
Ja.
Genau. Und das wollte ich auf jeden Fall nochmal klargestellt haben. Nicht, dass es nachher heißt, ich lüge oder so. Ja. Haben wir noch was oder starten wir?
Nö, dann starten wir.
Gut. Heute geht's nämlich um Proteus Flug 706. Proteus war eine kleine Regionalfluggesellschaft in Frankreich und flog heute mit einer Beechcraft 1900D. Und bei Proteus handelte es sich um eine Tochterfirma von Air France. Sie wurde 1986, mein Geburtsjahr übrigens, gegründet und den Linienverkehr nahm sie allerdings erst 1996 auf. Und fusionierte dann im Mai 2001 zu einer Airline namens Regional. Oder Regional? Wie spricht man das in Französisch aus? Irgendwie
ja,
so.
Ja, irgendwie so, genau.
Über eine Beechcraft 1900D haben wir schon einmal gesprochen. Aber nochmal zur Erinnerung. Sie ist 17,64 Meter lang und hat eine Spannweite von 17,61 Metern. Betrieben wird sie mit zwei Turboprop-Propellern von Pratt & Whitney. Bist du schon mal mit einer Propellermaschine geflogen?
Nee.
Ich auch nicht. Ich stelle mir das ja immer ein bisschen spooky vor.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das machen würde, möchte.
Ich weiß nicht, ich glaube, mich würde das mal interessieren, aber...
Und wenn eine Propellermaschine, denn die IDU?
Ja gut, die ist ja aber...
Das wäre ja, nochmal...
Das war mal schön, wenn die früher hier so über uns drüber geflogen ist.
Aber sie fliegt
ist.
Ja nicht mehr.
Genau, leider nicht.
Ja, leider nicht mehr. Aber das wäre noch das, wo ich mich reinsetzen würde. Ja. Oder aber hätte
ich,
wollen.
Aber ich habe so viel. Ich würde gerne mal Propellermaschine fliegen. Ich würde gerne mal A380 fliegen. In den Pinky-Flieger von Condor würde ich gerne mal fliegen.
Ja.
Also, es gibt da so ein paar. Egal, tut jetzt hier auch nichts zur Sache. Aber in dieses kleine Flugzeug passen auch nur 19 Passagiere. Das weiße Flugzeug vom heutigen 30. Juli 1998 wurde nur zwei Jahre zuvor gebaut und hat seitdem 3.342 Stunden für Proteus in der Luft verbracht. Und jetzt kommen wir zu dem verhängnisvollen Donnerstag. An Bord befanden sich insgesamt 14 Menschen, 12 Passagiere und 2 Piloten. Kapitän war ein 31 Jahre junger Mann aus Lyon. Er erwarb seine Berufspilotenlizenz am 28. September 1990 und hatte seitdem 3072 Flugstunden gesammelt, 1356 davon im Cockpit einer Beechcraft. Seinen unbefristeten Arbeitsvertrag bei der Airline unterschrieb er im September 1997. Sein erster Offizier war 27 Jahre alt und auch er kam aus Lyon. Bei Proteus bekam er seinen unbefristeten Vertrag am 10. Januar 1998, nachdem er im Juni 96 seine Berufspilotenlizenz erhalten hatte. Seitdem konnte er insgesamt 1016 Stunden in der Luft sammeln, 376 in der Beechcraft. Aber jetzt genug Zahlen und Daten, kommen wir jetzt endlich zum heutigen Fall. Proteus Flug 706 verließ um 14.21 Uhr Ortszeit die Startbahn in Lyon mit dem Zielflughafen Lorient. Flying Pilot ist bei diesem Flug der erste Offizier. Nach knapp 70 Minuten Flugzeit, die Beechcraft befindet sich eigentlich schon so langsam im Landeanflug, also noch nicht extrem tief, aber so langsam starten sie den Landeanflug, nimmt der Kapitän Kontakt zur Flugsicherung in Lorient auf. mit der Bitte, noch ein Stück nach Sichtflugregeln fliegen zu dürfen und eine 360-Grad-Kurve über die Bucht von Quiberon drehen zu dürfen. Kurzer Exkurs dazu. Früher war Quiberon nämlich eine Insel, doch im 11. Jahrhundert wurde in der Gegend so viel abgeholzt und somit Sand freigelegt, der durch Wind und die Strömung im Meer so verteilt wurde, dass die Insel mittlerweile durch eine Landzunge verbunden ist. So ein bisschen wie Sylt. Mhm. Nun ist also auf der einen Seite in der Ferne das französische Festland zu sehen und auf der anderen Seite der Atlantik. Und genau in dieser Bucht liegt an diesem 30. Juli 98 auch die SS Norway vor Anker. Sie ist 1960 in den Dienst gegangen und war mit 315,53 Metern Länge und einer Breite von 33,81 Metern das größte Passagierkreuzfahrtschiff der Welt. Und zwar bis zum Bau der RMS Queen Mary II 1998. Das SS steht hierbei für Steamship, also Dampfschiff, und das RMS vor dem Namen Queen Mary II bedeutet Royal Mail Ship. Und so dürfen zum Beispiel nämlich auch nur Schiffe genannt werden, die Post der britischen Royal Mail transportieren.
Alle Achtung.
Ja. Für die Crew und die Passagiere ist die Norway deshalb so interessant, weil sie bis 1974 unter französischer Flagge fuhr und den Namen SS France trug. Ihre Jungfernfahrt hatte sie Anfang 62 gemeinsam mit dem Staatspräsidenten Charles de Gaulle an Bord. Am 9. Oktober 74 wurde sie außer Dienst gestellt, aber erst 1980 wurde sie von der Norwegian Cruise Line gekauft und in SS Norway umbenannt. Kommen wir jetzt aber zurück ins Cockpit. Die Crew informiert die Passagiere über ihr Vorhaben und beginnt langsam mit ihrer 360-Grad-Kurve. Von hier oben, aus einer Höhe von ca. 2000 Fuß, das entspricht so rund 610 Metern, haben sie einen traumhaften Blick auf dieses Meisterwerk der Schiffe. Kurz bevor sie ihre Ehrenrunde beendet haben, meldet sich der Kapitän wieder bei der Anflugkontrolle Lorient. Jetzt soll es auf dem schnellsten Weg zum Flughafen gehen. Sie erhalten die Freigabe um 15.58 Uhr aus dem Tower, doch nur Sekunden später explodiert Proteus 706 förmlich in der Luft. Ohrenbetäubender Lärm, Trümmerteile, die ins Meer stürzen. Einige Teile schwimmen, andere gehen sofort unter. Was zur Hölle ist hier gerade passiert? Im ersten Moment weiß das niemand so genau. Die Küstenwache beginnt sofort mit der Suche nach Überlebenden. Finden können sie aber keine in diesem riesigen Trümmerfeld. Proteus Flug 706 ist im Landeanflug abgestürzt und somit verloren in der Beechcraft 14 Menschen ihr Leben.
Ja, aber hast du nicht gesagt, dass sie das Kreuzfahrtschiff umflogen haben? Mhm. Hat das von denen, die da auf dem Schiff waren, das keiner gesehen, was genau passiert ist?
Ja, komischerweise nicht.
Ach so, okay.
Also, und der Witz ist, dass die SS Norway auch nicht das einzige Schiff war, denn es waren noch ganz viele Yachten und Segelboote da, die halt auch dafür da waren, um sich das Kreuzfahrtschiff anzugucken. Aber es hat niemand irgendwas gesehen.
Okay.
Machen wir einen kleinen Zeitsprung. Direkt am nächsten Morgen beginnen die Ermittlungen der BEA, also der französischen Flugunfalluntersuchungsbehörde, unter der Leitung von Alain Bouillard.
Ah, den kennen wir doch noch aus der Podcast-Episode mit der Concorde.
Genau, da war er dabei. Ja. Und auch bei der Untersuchung von Air France 447.
Guter Mann.
Ja. Die Ermittlungen beginnen damit, die genaue Absturzstelle zu lokalisieren, dann die Flugschreiber zu suchen und so viele Trümmerteile wie möglich zu finden und zu bergen. Zeitgleich und solange die Erinnerungen noch frisch sind, werden die Lotsen der Anflugkontrolle zu Proteus 706 befragt. Und jetzt wird's merkwürdig. Denn wenn sie ihrer eigentlich geplanten Route gefolgt wären, dann hätten sie das Kreuzfahrtschiff gar nicht gesehen, weil eigentlich geht der gesamte Flug nur über Land und eben nicht über die Bucht von Quiberon.
Ja, aber sie haben doch gefragt.
Genau, also sie haben den Tower-Lotsen gefragt und der sah auf seinem Radar keine weiteren Flugzeuge und anscheinend war wohl generell wenig Flugverkehr an diesem Donnerstag, dass er es ihnen erlaubt hat. Hm. Das Ganze widerspricht allerdings den Augenzeugen. Denn die sagen aus, dass sich relativ viele Kleinflugzeuge in der Luft befunden haben. Die flogen aber ebenso tief, dass sie vom Radar gar nicht erfasst wurden.
Ja, aber ich befürchte jetzt, worauf du hinaus willst.
Das ignoriere ich jetzt gekonnt. Denn zwei Tage nach der Tragödie werden endlich die Flugschreiber gefunden. Und während die Blackboxes nun direkt nach La Bougie zum Hauptsitz der BEA in der Nähe von Paris ins Labor gehen, können auch sehr viele Trümmerteile geborgen werden, inklusive der Instrumente. Zum Beispiel zwei Teile der Flügel, das Triebwerk und die Propeller, die Vorderseite des Cockpits, der Kabinenboden, das Hauptfahrwerk sowie das horizontale und vertikale Leitwerk. Doch was sie dann finden, scheint fast unglaublich. Denn einige Trümmerteile sind rot. Und wer in der Folge genau aufgepasst hat, weiß, ich habe vorhin von einem weißen Flugzeug gesprochen.
Ja, aber dann willst du damit sagen, also sagt, ich kann mir da schon vorstellen, dass die ja mit einem anderen Flugzeug, Kleinflugzeug, zusammengestoßen sind.
Ja, tatsächlich.
Weil, wie gesagt, woher denn sonst die roten Trümmerteile?
Genau. Sie finden nämlich noch viele weitere Trümmerteile, die eben nicht zu einer Beechcraft passen. Und anhand dessen können sie erkennen, dass es sich um eine Cessna gehandelt haben.
Aber das Ganze ist doch ja schon ein paar Tage her. Vermisst die keine?
Hä? Das ist eine gute Frage und anscheinend nicht. Weil, also ich habe mir die Frage auch gestellt, wenn zwei Tage, also sich, also der muss ja zwei Tage weg sein und nicht nur er alleine, sondern auch sein Flugzeug ist ja zwei Tage weg.
Ja, genau.
Also alles sehr merkwürdig.
Alles merkwürdig, ja.
Zumindest gibt's jetzt aber gute Nachrichten aus dem Labor. Denn die Auswertung der Datenschreiber ist da. Und hier ist Erstaunliches zu hören. Denn die Ermittler hören auf den Aufnahmen eine Stimme, die fragt, ob sie nicht über die Bucht von Quiberon fliegen. Anscheinend haben die Piloten zu diesem Zeitpunkt nämlich noch keine Ahnung, dass die ehemalige SS France dort vor Anker liegt. Bis diese Stimme sie eben darauf hinweist. Es scheint, als würde sich ein Passagier im Cockpit befinden. Und wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, was er da macht und wie dieser Passagier überhaupt da hingekommen ist. Aber falls es euch aufgefallen ist, gibt es also keine Besatzung. Also bis auf die Besatzung, es gibt halt zwei Piloten, mehr nicht. Und keine Flugbegleiter oder so. Bei so kleinen regionalen Flugzeugen war es eben auch keine Vorschrift, dass die Tür geschlossen sein musste. Denn nur so bestand ja die Chance, dass Crew und Passagiere überhaupt miteinander kommunizieren können.
Ja, natürlich. Aber selbst wenn in einem Bus steht, dass man während der Fahrt nicht mit dem Fahrer reden soll, bei dem Flugzeug stapfe ich da einfach rein oder was?
Ja, verstehe ich auch nicht. Also ich würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, Entschuldigung.
Ja.
Ich würde hier gerne aussteigen.
Ja, genau.
Also das finde ich völlig irrsinnig.
Ja, das stimmt.
Aber
geht ja wohl nicht anders.
Ja, und manche Leute sind ja dann auch einfach kackenfrech.
Ja, also, genau.
Und dadurch wissen die BEA-Ermittler jetzt aber auch, warum sich Proteus 706 außerhalb ihrer Route befand und wie sie eben überhaupt auf die Idee gekommen sind. Außerdem, was wir vorhin auch schon gesagt haben, genehmigte die Flugsicherung ja eben diesen Umweg. Allerdings genehmigten sie den Instrumentenflug auf einer Höhe von 3700 Fuß. Das sind so knappe 1100 Meter. Doch die zwei Piloten möchten noch weiter sinken, um allen Passagieren einen guten Blick geben zu können. Anhand der Flugaufzeichnung mit dem Lotsen in Lorient ist zu hören, dass die Piloten um 15.54 Uhr den Instrumentenflug beenden und lieber auf Sicht weiterfliegen wollen. Das bringt sie zwar näher an das Schiff, jedoch sind sie jetzt auch so niedrig, dass sie vom Radar des Lotsen verschwinden. Sie sind quasi auf sich gestellt. Sehen und ausweichen ist jetzt das Motto.
Ja, klingt ja böse, aber das hat ja anscheinend nicht geklappt. Und warum macht man das?
Also es hat tatsächlich nicht geklappt, das wissen wir ja schon.
Ja, aber das sind doch erfahrene Piloten, was lernen die? Ich verstehe das immer nicht.
Ja, ich weiß das auch nicht.
Ich schalte mal eben alles ab hier und dann fahre ich auf Sicht und...
Ja.
Und alles ist cool. Nee, warte, ich verstehe das nicht. Naja.
Ich weiß es auch nicht, warum man auf die Idee kommt. Und also es ist ja nett, dass einer fragt und dass man denen auch den Blick ermöglichen will, aber dann sollte man das vielleicht einfach in der Höhe machen, wo es einfach auch sicher ist.
Richtig.
Und allerdings ist halt eben auch auf den Aufzeichnungen zu hören, dass sie sehr auf ihre Umgebung geachtet haben und viele Flugzeuge auch gesehen und bemerkt haben. Muss man ihnen zugutehalten. Die rote Cessna anscheinend haben sie aber nicht gesehen. Sie wurde von einem 70-jährigen pensionierten Verkehrspiloten geflogen, der seine Berufspilotenlizenz schon 1956 erhielt und seitdem 15.348 Stunden geflogen ist. 13.109 Stunden als Kapitän.
Ja, ist ja nicht wenig.
Ja, das ist schon...
Es ist schon eine Hausnummer, ja, ne?
Bei der Cessna handelt es sich um eine Cessna 177 Cardinal. Gebaut von 1968 bis 78.
Siehst du, das ist mein Geburtsjahr.
Ja. Da habe ich alles mit eingebaut, das war der Plan.
68, genau.
Die Unglücksmaschine hatte die Seriennummer 58 und wurde 1972 in Betrieb genommen. Jetzt wissen wir aber auch, dass er ein sehr erfahrener Pilot war. Allerdings hat er einen großen Fehler begangen. Denn der Transponder seines Flugzeugs war ausgeschaltet. Die Flugsicherung in Lorient konnte ihn auf ihrem Radar nicht sehen. Allerdings, und das muss man ihm eben auch zugutehalten, es war keine Pflicht, überhaupt einen Transponder in einem kleinen Flugzeug zu haben, und deshalb war es auch keine Pflicht, ihn einzuschalten. Gestartet war er nur 9 Minuten vor dem Crash in Vannes. Doch warum hat er die Beechcraft nicht gesehen oder über Funk gehört? Das finden die Ermittler bei der Durchsicht der Flugkarten heraus. Hierbei fällt nämlich auf, dass der Cessna-Pilot nicht mit dem Tower in Lorient in Verbindung stand, sondern mit dem Lotsen in Quiberon. Sie konnten sich also gar nicht hören. Bleibt aber noch die Frage zu klären, wie es sein kann, dass sich die Piloten einfach nicht gesehen haben. Und um dieser Frage auf den Grund zu gehen, müssen die Ermittler versuchen, die Trümmerteile beider Maschinen wieder zusammenzusetzen. Vielleicht lässt sich so erkennen, welches Flugzeug wie geflogen ist und wie sie sich in der Luft getroffen haben. Und tatsächlich, sie schaffen es zumindest, die Teile so zusammenzusetzen, dass sie Lackspuren und sogar Propellereinschläge der Cessna am rechten Flügel der Beechcraft finden.
Ja, also ist die Cessna in die Beechcraft geflogen?
Mhm.
Aber dann muss er sie doch gesehen haben. Die ist doch größer wie eine Cessna, oder?
Ja.
Ja.
Genau. Und anhand der Beweise und der Berechnung von den Ermittlern hat die Cessna eben Proteus Flug 706 am Flügel zuerst getroffen und ist dann in das Heck der Beechcraft gekracht, was daraufhin abriss. Und jetzt bleibt noch eine weitere Frage zu klären. Wo haben die Piloten eben hingeschaut?
Ja.
Dafür nehmen die Ermittler nun die ausgewerteten Daten des Flugdatenschreibers zu Hilfe. Und hier zeigt sich, dass sich die Beechcraft immer noch in ihrer 360-Grad-Kurve befand, wenn auch schon am Ende. Aber das Flugzeug war noch leicht nach links geneigt, so um circa 17 Grad. Der passende Zeitpunkt, das Ganze aus Sicht des Proteus-Piloten im Simulator nachzustellen. Und hierbei zeigt sich, dass die Piloten die Cessna zu Beginn ihrer Kurve hätten sehen können. Zumindest mit ganz viel Mühe. Ich hätte sie ohne Brille wahrscheinlich nicht gesehen.
Okay.
Denn zu diesem Zeitpunkt war sie noch so weit entfernt, dass sie nicht größer als eine Fliege war.
Ja, gut. Dann sieht man auch nichts.
Genau. Und dann, kurz vor dem Crash, hätte sie wahrscheinlich nur noch der erste Offizier aus seinem Fenster sehen können. Da dieser aber geflogen ist, hatte er seinen Blick nach vorne und auf seine Instrumente gerichtet. In diesem Fall war nämlich der Kapitän derjenige, der alles draußen im Blick haben musste. Doch durch seine Position im Cockpit hatte er keine Chance, die rote Cessna kommen zu sehen. Das war für ihn sozusagen im toten Winkel.
Ja, wie viel Pech muss man haben? Oder kann man haben?
Ja, frag das gleich nochmal, wenn du den ganzen Unfallhergang gehört hast.
Okay, aber warum hat der Cessna-Pilot dann nicht reagiert?
Dazu kommen wir jetzt. Denn der BEA-Chefermittler Bouillard fragt sich, ob es eben auch in der Cessna vielleicht tote Winkel gab. Um das herauszufinden, steigt er in ein baugleiches Flugzeug. Einer seiner Kollegen steht außen vor der Maschine im Hangar und zeigt an verschiedenen Stellen Piktogrammtafeln hoch. Und siehe da, wenn sich die Beechcraft an der von den Ermittlern errechneten Stelle befand, war auch sie im toten Winkel.
Nicht dein Ernst. Mhm. Vielleicht müssen wir mal Spiegel anbringen außen oder so, ich weiß es nicht.
Ja, also es war halt auch so, dass die Beechcraft war noch leicht zur Seite geneigt und die Cessna kam wohl von oben und wollte langsam sinken.
Ja, und dann natürlich...
So, und ja. Im Auto würde ich sagen, es war die A-Säule. Ich weiß nicht, ob das im Flugzeug auch so heißt, ja. Aber hinter der war sie halt einfach verdeckt.
Ja.
Und es ist nämlich so, dass 35 bis 55 Grad befinden sich in dem toten Winkel des Kleinflugzeugs. So war sie bis mindestens 30 Sekunden vor dem Crash verdeckt. Bei weiteren Tests zeigt sich dann auch noch, dass die Beechcraft anscheinend nur kurz sichtbar war, denn dann verschwand sie eben schräg unter dem Flugzeug des 70-jährigen Pensionärs. Das war ja das, wo ich sagte, er sank dann. Und der Pilot der Cessna hätte also in seinem Cockpit über die Motorhaube gucken müssen. Das ist halt, also du kannst im Auto teilweise nicht mal vernünftig über die Motorhaube gucken.
Genau, richtig.
Und sie gehen davon aus, dass als er sie gesehen hat, es einfach schon so zu spät war, dass er nichts mehr machen konnte.
Ja.
Und da wir ja schon wissen, dass immer erst etwas passieren muss, bevor irgendwas geändert wird, war es auch hier so. Denn seit dem Unglück müssen auch kleine Flugzeuge einen Transponder haben und diesen immer eingeschaltet lassen. Weiter dürfen keine Passagiere mehr einfach so ins Cockpit. Und der Instrumentenflug darf nur noch gegen den Sichtflug getauscht werden, wenn ein Notfall vorliegt.
Das ist auch völlig richtig.
Finde ich auch. Das finde ich auch.
Ich meine, wenn man da so ein Schiff sehen will oder so ein Sightseeing machen will, dann muss er landen und muss da hin. Ja, oder muss sich da sowas mieten oder einen Hubschrauber mieten oder so. Und ja, aber wie gesagt, ich verstehe da die Piloten.
Stell dir mal vor, du fliegst auf die Kanaren und sagst, ich würde ja gerne mal in Italien vorbei.
Ja, genau. Und dann macht der einen Schwenker oder was. Ja,
ich verstehe das auch nicht. Was ich jetzt aber noch sagen muss und was vielleicht einigen aufgefallen ist, ich konnte keine Namen zu diesen Beechcraft-Piloten finden, was ja auch uninteressant ist und unwichtig. Also es geht ja gar nicht um die Namen. Ich hätte den Namen gefunden von dem Cessna-Piloten und habe dann aber gesagt, alle oder keiner. Und deswegen, da es nichts zur Sache tut, habe ich den halt auch rausgelassen.
Ja, finde ich auch gut.
Also warum der eine...
Der andere nicht. Ne? Genau. Beide.
Ja, das... Deswegen.
Mitgehangen, mitgefangen. Ne? Die weiß das, mitgefangen, mitgehangen.
Nee, mitgehangen, mitgefangen, ja. Glaube ich.
Na, und...
ja, das wollte ich nur zum Schluss nochmal
erwähnen. Ja, aber das ist das immer, ne?
Ja.
Versteht man halt nicht.
Nein. Ja. Ich weiß es auch nicht. Aber.
Oder auch ein Taxi. Du kannst ja auch nicht einen Taxifahrer sagen. Fahren Sie mal über Timbuktu, über Botswana.
Kannst du schon, aber dann zahlst du auch dafür.
Ja, natürlich. Aber das macht man ja auch nicht.
Nee, deswegen.
Nur, weil ich da irgendwas sehen will. Ich
hab's auch nicht gecheckt. Ja. Aber, naja.
Ja, aber das ist auch wieder teilweise der Mensch. Ne? So, ich will das jetzt sehen, mal fragen, wer kann ich?
Und ja.
Ja. Die mochten nicht Nein sagen, sondern gut, ne? Ist
ja, genau. Problem. Ja.
Ja.
Dann hätte ich das Schiff lieber nicht gesehen und wäre halt zu Hause angekommen.
Ja, haben aber die sich wahrscheinlich auch bezahlt gedacht. Haben sie alle.
Leider ja. So schlimm das ist.
Ja.
Ja, und dann 23 Minuten, zapp, zapp, sind bin ich schon am Ende. Was ich aber noch sagen kann ist, also ich stecke schon nebenbei, also es gibt jetzt noch eine andere Folge und dann kommt MH370. Ich stecke da schon drin. Ich habe jetzt Bücher bestellt sogar dazu, weil da gibt es ja so unheimlich viel, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und das habe ich jetzt immer auf meinem Nachttisch liegen und abends lese ich dann immer noch ein paar Seiten. Jetzt träume ich auch schon davon. Also es wird, glaube ich, die härteste Recherche, die ich gemacht habe bis jetzt.
Oha, dann lassen wir uns überraschen.
Ja, aber ansonsten würde ich sagen,
sind wir am Ende.
Genau, hören wir uns in 14 Tagen wieder.
Auf jeden Fall.
Na dann, habt schöne 14 Tage.
Bis dann, tschüssi.
Tschüss. Kapitän war ein 31 Jahre alter junger Mann. Ein 31 Jahre alter junger Mann ist auch kein Satz.
Nee.
Für die Crew und die Passagiere ist die Norway deshalb so interessant, weil sie von bis... Da habe ich eine Jahreszahl vergessen. Direkt am nächsten Morgen beginnen die Ermittler der BEA, also der französischen unter der Leitung von Alain Bouillard mit ihren Ermittlungen. Nein, halt, stopp. Das Ganze widerspricht allerdings den Augen...